Ja, wir kennen die Geschichte von Daniels Freunden im Feuerofen. Eine recht bekannte Geschichte aus der Bibel, einfach weil sie sehr lebendig gezeichnet ist, beschrieben ist und natürlich auch von klein auf eine faszinierende Geschichte ist. Es ist eine der Geschichten, an die ich mich am besten erinnern kann, natürlich aus meiner Kinderstundenzeit. Ich kann mich sogar noch an die Flanelltafelbilder erinnern. Wisst ihr, was eine Flanelltafel ist? Wie die ausgesehen haben, als uns die Geschichte von Daniels Freunden im Feuerofen vermittelt worden ist. Und es ist deswegen auch so eine eindrückliche Geschichte, weil es kaum einen Charakter in der Bibel gibt, der so hochmütig ist wie König Nebukadnezar. Der König Nebukadnezar, der Jerusalem einnimmt, Gottes König absetzt, Gottes Tempel ausraubt, Gottes Volk ins Exil schleppt und damit meint, er hätte den lebendigen Gott bezwungen. Und das Buch Daniel ist niedergeschrieben, um uns jedweden Zweifel zu nehmen darüber, ob Gott bezwingbar wäre oder nicht. Das Buch Daniel beweist und zeigt uns, dass Gott niemals bezwungen werden kann. Ist Gottes Reich bezwungen, ist die Frage, die sich die Israeliten gestellt haben, als sie da im Exil in Babylon waren und König Nebukadnezar scheinbar den Gott Israels bezwungen hat. Aber wir sehen im ersten Kapitel, wenn wir ganz kurz zurückblicken, dass Gott souverän und nah ist, selbst im babylonischen Exil, in der Gefangenschaft. Und wir sehen, dass dieser selbe Gott auch zu Nebukadnezar redet. In Kapitel 2 haben wir letzten Sonntag gehört, wie Gott in einem Traum Nebukadnezar klarstellt, dein Reich, Nebukadnezar, ist nicht von Dauer. Mein Reich ist ewig. Und Nebukadnezar ist wirklich beeindruckt am Ende von Kapitel 2. Er sagt, du, Daniel, dein Gott ist der Gott der Götter. Dein Gott ist der Herr über aller Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Nebukadnezar ist wirklich beeindruckt vom Gott Israels. Hat er seine Lektion gelernt? Nein, hat er nicht. Sondern hier in Kapitel 3 fordert Nebukadnezar einmal mehr und mehr als bisher Gott und sein Reich heraus und sagt in Vers 15, und das ist der Gipfel dieses Kapitels, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Das ist die Frage von Daniel Kapitel 3. Ist Gott ein Gott, der retten kann oder nicht? Und ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du dir bewusst, dass du Rettung brauchst, dass dein Stand vor Gott nicht besonders gut aussieht und dass du Rettung brauchst und du dich vielleicht auch fragst, ist Gott ein Gott, der retten kann? Und die Antwort dieses Kapitels ist, ja, er kann. Und ja, er will. Und das Ganze, die ganze Frage ist praktisch eingebettet in diesen Machtkampf zwischen König, Machtkampf unter Anführungszeichen, zwischen König Nebukadnezar und Gott. König Nebukadnezar, der Gottes Reich anfechtet, die Freunde von Daniel, die Gottes Reich bezeugen und dann schlussendlich Gott selbst, der sein Reich verherrlicht. Das sind die drei Überschriften durch dieses Kapitel. Die gebe ich euch jetzt nochmal. Erste Überschrift, Gottes Reich angefochten, Verse 1 bis 15. Gottes Reich bezeugt, Verse 16 bis 18. Und Gottes Reich verherrlicht, Verse 19 bis 30. Und vor diesem Hintergrund von der Frage, ob Gottes Reich tatsächlich Bestand hat oder nicht, stellt sich für uns ganz persönlich die Frage, ist Gott ein Gott, der retten kann oder nicht? Und so möchte ich durchgehen. Gottes Reich wird hier in diesem Kapitel angefochten, und zwar von König Nebukadnezar. Nun, Nebukadnezar steht am Höhepunkt seiner königlichen Karriere. Und das wird sogar in Kapitel 2 bezeugt, und zwar aus dem Mund Daniels selber. Der Daniel sagt in Kapitel 2 über König Nebukadnezar Folgendes, Vers 37, du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke, die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes, Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben, Nebukadnezar. und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Der Daniel sagt, ja, Nebukadnezar, du bist der Größte auf Erden. Und ihr könnt euch erinnern an dieses Standbild, von dem Nebukadnezar geträumt hat. Er ist das Haupt aus Gold. Dieser Statue, die für alle menschlichen Königreiche steht. Und wir wissen, wie der Traum auch endet. Nämlich, dass diese Statue fällt, zu Staub zermalmt wird, durch Gottes Felsen, Gottes ewiges Reich. Und damit die Botschaft an Nebukadnezar im Kapitel 2 klar steht. Nebukadnezar, Gottes Reich ist ewig, nicht deins. Nebukadnezar, Gottes Reich ist absolut, nicht deins. Und Nebukadnezar bekennt, euer Gott ist der Gott der Götter, der Herr der Könige. Und du kommst zu Kapitel 3 und glaubst deinen Augen nicht, was du siehst, was Nebukadnezar jetzt tut. Nebukadnezar stellt sich was auf? Ein Standbild. Hat er nicht eben von einem Standbild geträumt, das zu Pulver zermalmt wurde? Genau. Sieh, da kommentiert sogar das Handy dazu. So unglaublich ist das, was der Nebukadnezar hier auch. Gerade hat er doch geträumt, dass Gottes Felsen alle Königreiche zerstört, Gottes Reich allein bestand hat. Und was tut er? Er stellt eine Statue auf. Und ich weiß nicht, ob es euch bei der Lesung aufgefallen ist, aber ständig wird das wiederholt. Er stellt eine Statue, die der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. 10-mal im ganzen Kapitel wird wiederholt, dass der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Ein Bild, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Und ich lese das und denke mir, ja, ich habe es verstanden. Aber der Punkt hier ist tatsächlich, das hat der König Nebukadnezar wirklich getan. Der Autor sagt hier, ist das nicht unglaublich? Ich muss das 10-mal sagen, damit es wirklich in uns reinsinkt in das Verständnis, dass Nebukadnezar tatsächlich nach diesem Traum eine Goldstatue aufstellt, um zu sagen, mein Reich hat Bestand und mein Reich ist absolut. Und wir sehen das, indem die Statue, die er aufstellt, ist nicht die Statue des Traumes, es ist eine Statue ganz aus Gold. Und Nebukadnezar sagt damit, nicht nur das Haupt, mein Reich hat Bestand bis ans Ende. Und er stellt sich damit Gott gleich. Sagt, mein Reich hat Bestand, mein Reich ist absolut. Und es sei jedem auf Erden gesagt. Schau Vers 3. Er versammelt die Satrapen, Vorsteher, Statthalter, Räte, Hofschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamten und samt allen Provinzvorstehern. Auch das wird im Text 5-mal wiederholt. Alle sind da. Alles, was Rang und Namen hat. Und Nebukadnezar lässt den Herold ausrufen mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, ihr Stämme und Sprachen, alle Welt. Sobald ihr den Klang und diese Show hört, die ich hier veranstalte, fallt nieder und betet das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Er macht sich Gott gleich, will sich alle Völkerschaften, Stämme und Sprachen unterwerfen. Und die Menschheit vereinen unter einem falschen Gott. Das ist, was Nebukadnezar hier machen möchte. Willkommen in Babel. Das hatten wir doch schon mal. Wie die ganze Menschheit sich unter einem falschen Gott, diesen Turm in Babel, einen wollte. Und damit die Spitze der menschlichen Rebellion gegen Gott erreicht hat. Geschlossen gegen Gott. Und der Nebukadnezar, der gerade eben diesen Traum hatte, und gerade noch gesagt hat, euer Gott ist ein Gott der Götter und ein Herr aller Könige, stellt dieses Standbild auf und erhebt sich zum Gott, der die Völker eint. Und das unter Todesdrohung und Feuerofen. Der Nebukadnezar gibt sich nicht zufrieden, dass er die Leute einladet, das zu tun. Er sagt, wer nicht niederfällt, Vers 6, und anbetet, soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang hörten, alle Völkerstämme und Sprachen fielen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Es sieht so aus, als hätte Nebukadnezar das geschafft, was sie damals mit dem Turm machen wollten, in 1. Mose 11. Sieht so aus, als hätte es Nebukadnezar geschafft. Naja, fast. Fast geschafft. 3 Leute fehlten noch. Alle fielen nieder und beteten an. Fast alle. 3 Leute nicht. Und diese 3 Leute standen dafür, zu sagen, dein Reich, Nebukadnezar, ist nicht absolut und nicht ewig. Und das hat dem Nebukadnezar nicht geschmeckt, wie zu erwarten war. Schadrach, Meschach und Abednego kannten nämlich ihren wahren Gott. Und sie wussten, dass die Einheit der Menschheit in der Wahrheit begründet sein muss und niemals in der Lüge, dass dieser Gott der wahre Gott sein sollte, den Nebukadnezar hier aufgestellt hat. Einheit gibt es nur in Wahrheit. Und deswegen haben das die Leute gleich bemerkt, traten zur selben Stunde noch, das heißt es hier in Vers 7, Vers 8, etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden, ja, lüg die Rätschen, hat es auch schon immer hier, das sagen wir auch. Und sagen, diese Männer, o König, Vers 12, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Sie sind gegen unsere menschliche Einheit, gegen unseren menschlichen Frieden, gegen unsere menschliche Ordnung, gegen dich. Und wir wissen aus Kapitel 2 schon, dass wenn es nicht nach Nebukadnezars Vorstellung läuft, dann ist Feuer am Dach, beziehungsweise im Ofen. Der Nebukadnezar lässt mit grimmigem Zorn die 3 Freunde vorführen und stellt ihnen ein Ultimatum. Wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang dieser ganzen Show hier hört, wenn ihr bereit seid, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ich meine, bis zu diesem Punkt hätte man wirklich einfach sagen können, der Nebukadnezar, der ist einfach ein größenwahnsinnig, nicht? Der will halt, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Der will sich halt da Bilder anstellen, der will halt da Show abziehen, der will halt wichtig sein. Okay. Ich meine, okay. Aber das Ende von Vers 15 zeigt uns, dass das mehr ist als nur Größenwahn, sondern die direkte Rebellion gegen Gott. Er sagt in das Angesicht Schadrachs, Meschachs und Abednegos, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Nebukadnezar fordert hier Gott heraus. Und die Kosten dafür tragen Gottes Volk. Und das erleben wir natürlich schon, auch heute noch, oder? Dass wenn die Menschheit Gott herausfordert, die Kosten dafür tragen die Leute, die Gott treu sind. Gottes Volk bezahlt für den Hochmut der Leute, an ihnen wird es ausgetragen, weil die 3 Freunde hier als Zeichen für Gottes Herrschaft standen. Solange diese nämlich nicht ihre Knie beugten, war Nebukadnezar klar, ich bin nicht der Herr aller Welt. An denen 3 wurde es sichtbar. Musst du mal vorstellen, alles hat sich gebeugt. 3 Menschen nicht. Aber diese 3 waren genug, um Nebukadnezar ganz klar zu zeigen, dein Reich ist nicht absolut. Wir beugen uns nicht deinen Wünschen. Und dieses Zeugnis war deswegen eine große Bedrohung für Nebukadnezar. Eine große Bedrohung für das Königreich, eine große Bedrohung für Babel. Und deswegen ist dieses Zeugnis dieser 3 von unglaublichem Wert. Das ist Punkt 2, Gottes Reich bezeugt. Weil diese 3 Gottes Reich bezeugen. Inmitten dieser Gottlosigkeit. Schadrach, Meschach und Abednego antworten dem König und sprachen zu ihm, Nebukadnezar, nicht o König, ja, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Und das nenne ich jetzt mal richtige Coolness. Vor allem im Angesicht des Feuerofens. Normal wäre doch das. Bitte, lass es uns erklären, okay? Da ist nämlich ein Gott und was und so weiter. Nee, sie sagen, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Mit anderen Worten, sagen die drei Freunde, wir haben es nicht nötig, Gott zu verteidigen. Gott verteidigt sich schon selbst. Gott spricht für sich selbst. Du hast dich mit Gott angelegt. Gott spricht für sich selbst. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, nicht zwischen uns und dir. Hier geht es um dich und Gott. Was du uns hier präsentierst, musst du mit Gott ausfechten, nicht mit uns. Das ist, was sie hier sagen. Gott sorgt schon selbst für seine Sache. Gottes Reich steht und fällt nicht mit unserer Treue oder mit unserer Antwort. Gottes Reich steht und fällt mit Gott selbst. Und daher kommt die Zuversicht. Und ich weiß, wenn ich eine schwierige Frage bekomme bezüglich meinem Glauben, dann möchte ich anfangen, Gott zu verteidigen. Boah, was sage ich jetzt, dass der irgendwie glaubt, dass Gott schon... Ich kann sagen, das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Und zuversichtlich sein, dass Gott selbst zusieht, dass Nebukadnezar bekommt, was er braucht. Sie sagen, wir haben es nicht nötig, ein Wort darauf zu erwidern, und dennoch bezeugen sie aber, woher diese Zuversicht kommt, nämlich indem sie das sagen, was sie über Gott wissen. Sie wissen, er ist fähig und treu und er ist frei und souverän. Und das kommt in den Versen 17 und 18 heraus. Sie verteidigen Gottes Reich nicht, sie sagen nur, wie sie Gott kennen. Vers 17, Gott ist fähig und treu. Sie sagen, wenn es so sein soll, sprich, wenn Gott uns erretten will, wenn es so sein soll und Gott errettet uns aus deiner Hand, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Ofen erretten, also er ist fähig, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König, wenn er es will. Seht ihr, was sie sagen? Sie sagen, wenn Gott sich vornimmt, in seinem Willen uns zu erretten, dann kann er es und er wird es auch. Er ändert nicht dazwischen seine Meinung und er ist auch nicht zu schwach dafür. Wir kennen Gott als einen Gott, der fähig und treu ist. Und das genügt uns. Und Vers 18, Gott ist nicht nur fähig und treu, sondern auch frei und souverän. Auch wenn es nicht so sein soll, Nebukadnezar. Auch wenn Gott sich nicht vornimmt, uns vor dem glühenden Feuerofen zu retten. Auch wenn Gott in seiner Souveränität und Freiheit entscheidet, dass unser Zeugnis so enden soll, dass wir sterben, auch dann dienen wir deinen Göttern nicht. Und beten das goldene Standbild nicht an, das du aufgestellt hast. Sie sagen, wir brauchen Gott nicht zu verteidigen. Wir wissen, Gott ist fähig und treu, souverän und frei. Und mehr hört man von ihnen nicht mehr. Sie sagen, Gott redet für sich selbst. Nicht unser Wille, sondern sein Wille geschehe. Und es ist besser, für diesen wahren Gott zu sterben, als für dein falsches Bild zu leben. Was Nebukadnezar wohl hören wollte, wäre wohl das gewesen: Okay, Nebukadnezar, du bist größer als unser Gott. Und hätten sich die drei Freunde gebeugt, hätten sie damit gesagt, wahrhaftig, Nebukadnezar, du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Dein Reich ist absolut und dein Reich hat Bestand. Aber sie bezeugen Gottes Reich stattdessen und sagen durch ihre Standhaftigkeit, das Reich kann nicht gebrochen werden, selbst wenn du uns das Leben nimmst. Solange wir uns nicht beugen, weiß die Welt, Nebukadnezars Reich ist ein Kartenhaus, ein Luftschloss, seine goldene Statue eine Wunschvorstellung, ein Witz, Und ihr Zeugnis fährt richtig ein bei Nebukadnezar. Der zuckt komplett aus, heizt den Ofen ein wie schon oft, aber diesmal 7-mal heißer als gewöhnlich. Der will's wissen. Er heizt den Ofen 7-mal heißer ein als gewöhnlich. Er nimmt die stärksten Männer seines Heeres. So heiß, dass die Männer, die die drei Freunde in den Ofen werfen, an den herausschlagenden Flammen zugrunde gehen. Der Nebukadnezar sagt, nee. Ich. Er tut alles, was er kann, um sicher zu gehen, dass ihr Gott sie nicht retten kann. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Nun, was Gott hätte tun können, wäre Folgendes gewesen. Gott hätte ja eigentlich einfach sofort aus diesem glühenden Feuerofen Feuerflammen herausfahren lassen auf Nebukadnezar, damit der an Ort und Stelle verheizt wird. Hätte Gott tun können. Hat er schon mal gemacht. In 3. Mose. Gott hätte das tun können. Gott hätte diesem Spektakel auf der Stelle ein Ende setzen können. Hätte das Feuer aus diesem Ofen auf Nebukadnezar fallen lassen können oder meinetwegen sogar Feuer vom Himmel, das noch 7-mal heißer wäre. Gott hätte das tun können. Aber er lässt Nebukadnezar sitzen und gespannt beobachten, wie die drei Freunde in den Ofen fallen. Er lässt Nebukadnezar sitzen und beobachten. Und plötzlich fährt es dem eiskalt durch Mark und Bein. Und er traut seinen Augen nicht. Haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Gewiss, o König. Aber seht, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer, frei herumwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und er ruft Schadrach, Meschach und Abednego und sagt, Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Und sie treten heraus, völlig unversehrt, zu dritt. Kein Haar versengt, kein Kleid verbrennt, nicht mal den Hauch von Brandgeruch. Wie ist das möglich? Wäre jetzt die menschliche Frage, die als nächstes auftaucht. Wie ist das möglich? Beziehungsweise, wer war Nummer 4? Wer war Nummer 4? Die Gestalt des 4. gleicht einem Sohn der Götter. Nebukadnezar sagt später, Gott hat seinen Engel gesandt. Wer war Nummer 4? Nun, in diesem Kontext von Nebukadnezars Herausforderung an Gott, wer war Nummer 4? Nummer 4 war Gott. Gott selbst, dessen Reich sogar in diesem Feuerofen Bestand hat und jedwedem Feuer standhält, absolut und ewig. Sieh, Gott wollte Nebukadnezar zeigen, dass Gott zu seinen Leuten ins Feuer tritt, um zu zeigen, dass sein Reich Bestand hat. Gott stellt sich zu seinen Leuten ins Feuer, um zu zeigen, dass sein Reich Bestand hat. Gott wurde einer von ihnen im Feuerofen, um sie zu retten. Und so hat Gott sich verherrlicht, sein Reich verherrlicht. Und das Kapitel endet mit Nebukadnezars Aussprache, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Gott ist der Gott, der zu seinen Leuten ins Feuer tritt, um zu zeigen, dass sein Reich Bestand hat. Und vielleicht denkst du dir jetzt, hey, gut für Daniels Freunde, dass Gott da ins Feuer getreten ist und sie so errettet hat. Aber was ist mit uns? Sterben nicht in dieser Welt jeden Tag Christen unter so Leuten wie Nebukadnezar? Was ist mit uns? Und wenn wir von Daniel weg Richtung Neues Testament blicken, dann sehen wir, was mit uns ist. Nämlich, dass das hier nur eine Vorschau ist von etwas noch viel Größerem, das Gott tun würde. Nämlich, dass Gott uns von einem noch größeren Feind erretten wird, als Nebukadnezar es war. Nämlich von dem Feind, der uns auch gebunden in den Feuerofen werfen wird. Weil wir alle schuldig vor Gott stehen und mit Recht so. Es gibt noch einen größeren Feind als Nebukadnezar. Der Ankläger, der zu mir sagt, Steff, wer ist der Gott, der die aus meiner Hand erretter kann? Steff, mit all deiner Schuld und Sünde verdienst du nichts anderes als der Feuerofen, verstehst? Wer ist der Gott, der die aus meiner Hand erretter kann? Und ich sage, ich musste auf das keine Antwort geben. Ich habe es nicht nötig, dir mit Worten zu erwidern. Ich weiß zwei Sachen. Gott ist fähig und treu, souverän und frei. Halleluja. Gott ist der Gott, der zu mir ins Feuer eingetreten ist. Einer für mich, einer für uns geworden ist, um uns zu retten aus dem Feuerofen, in dem wir alle gehörten. Wer ist Nummer 4? Jesus ist Nummer 4. Jesus ist zu uns ins Feuer gekommen. Ist einer für uns geworden, um uns zum Retter. Vom richtigen Feind. Und deswegen sterben täglich Christen auf der Welt mit Freude. Weil ihr Sterben bezeugt, dass Gottes Reich Bestand hat. Und dass Jesus bewiesen hat, dass sein Reich Bestand hat. Der man gekommen ist, einer für uns geworden ist, ist für gegangen ist und wieder auferstanden ist. Zum Sagen, das Reich hat Bestand. Und jeder, der so stirbt, wird auch so wieder lebendig. Und deswegen sind wir dir, die auf Ehren vertrauen und das Gebot jedweden Königs übertreten und unsere Leiber hingeben, weil es keinen anderen Gott gibt, den wir verehren, keinen anderen Gott gibt, den wir anbeten, als unseren Gott allein. Und weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Sieh, das Zeugnis dieser drei Freunde hat aller Welt vor Augen geführt, dass Gottes Reich existiert und siegt. Und ihr Zeugnis hat Nebukadnezar völlig aus den Fugen gebracht. Und dasselbe Zeugnis feiern wir nächste Woche. Dasselbe Zeugnis. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Gottes Reich regiert. Nächste Woche stehen 6 Leute vorne, die bezeugen, dass Gott fähig und treu, souverän und frei ist. Und sie aus den Fängen des Feindes errettet hat. Und sie bezeugen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Satans Reich gebrochen ist, bezwungen ist, dass Satans Reich zerstört ist Und die unsichtbaren Mächte werden zittern nächste Woche. Weil diese 6 Leute bezeugen, Gott ist stärker. Als alles andere. Die unsichtbare Welt wird zittern, die sichtbare Welt wird staunen und jubeln über den Gott, der retten kann und retten will und diese 6 gerettet hat. Und sie werden ein Zeugnis darüber abgeben, dass Gott zu uns ins Feuer trat, einer von uns wurde, um uns, um sie zu retten und um zu sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das feiern wir jetzt. Wir feiern jetzt Abendmahl, nächste Woche Taufe. Und im Abendmahl stärken wir uns mit dieser Wahrheit, dass Gott ein Gott ist, der rettet, dass Jesus zu uns ins Feuer getreten ist, um uns zu erretten vor unserer Sündenschuld, vor den Anklagen des Satans, vor den Ansprüchen seines Reiches und wir in ein Reich versetzt worden sind, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, unseres Vaters im Himmel. Ich würde gern 2 Helfer bitten, herauszukommen, um mit uns das Abendmahl zu feiern. Und mit diesem Abendmahl führen wir uns vor Augen, wie Jesus zu uns ins Feuer getreten ist und uns errettet hat. Am Abend vor seinem Tod hat Jesus nämlich ein Brot genommen und er hat es in kleine Stücke zerbrochen und hat es seinen Freunden gegeben. Und er hat zu ihnen gesagt, mein Leib ist wie dieses Brot. Mein Leib wird zerbrochen werden und so wird Gott die Welt retten. Mein Leben wird zerbrechen und Gottes zerbrochene Welt wird wieder ganz. Mein Herz wird zerreißen und eure Herzen werden heil werden. So wie das Passahlamm starb, werde ich jetzt an eurer Stelle sterben. Und wann immer ihr dieses Brot esst, denkt daran, dass ich euch gerettet habe.